Deutschlandfunk Kultur Literatur.
Nelson Mandela verdankt Südafrika das friedliche Ende der Apartheid. Was ist aus seinem Traum von der Regenbogennation geworden? Claudia Kramatschek hat 2018 zu Mandelas 100. Geburtstag Schriftsteller und Intellektuelle des Landes befragt. Zwischen Elegie und Aufbruch. Literarische Impressionen aus Südafrika.
This is a laboratory of things to come.
Wer sich derzeit aufmacht nach Südafrika, um zu verstehen, an welchem Punkt das Land sich nun befindet, das 24 Jahre lang von den Idealen Nelson Mandelas geleitet worden war, der kommt nicht vorbei an Achille Mbembe. Mbembe, 1957 in Kamerun geboren, gilt als einer der wichtigsten Denker des Postkolonialismus. Seit 2008 lebt er in Johannesburg, dem wirtschaftlichen und kulturellen Zentrum des Post-Apartheid Südafrika.
Das Besondere dieses Ortes ist, dass man sich hier in vielen Welten zugleich bewegt. Manche Gegenden der Stadt sehen aus wie Los Angeles, andere wie Kinshasa. Menschen aus aller Welt und aus allen Teilen und Ethnien des Landes kommen hier zusammen. Dieser Kosmopolitismus macht Johannesburg einzigartig.
Das ist pretty unique.
Tatsächlich durchmischen sich die Ethnien in der einstigen Goldgräberstadt Johannesburg. Auch wenn einzelne Viertel der 9 Millionen Megacity, die vierspurige Stadtautobahnen aber kein Zentrum hat, noch immer als vornehmlich schwarze Viertel gelten. So etwa Braamfontein, wo sich die international bekannte Witwaters Rand University befindet. Sie ist die drittälteste Universität Südafrikas und gilt als der schwarze Think Tank des Landes. An der WITS, wie die Johannesburger ihre Universität liebevoll nennen, lehrt Achille Mbembe. In einem lichtdurchfluteten Büro voller Buchregale empfängt er Besucher und denkt nach über Südafrika. Ein Land, das er in seinem Buch »Ausgang aus der langen Nacht« so provokant wie optimistisch als Zukunftslabor beschrieben hat.
I think that the future is played out here and in ways we hardly see in Europe, for instance.
Ich denke, hier entscheidet sich die Zukunft, und zwar auf ganz andere Weise als beispielsweise in Europa. Hier leben viele Rassen zusammen. Südafrika bildet womöglich die stärkste Demokratie des afrikanischen Kontinents. Es ist führend in puncto Infrastruktur. Das Land könnte in vielerlei Hinsicht Vorbild sein. Und doch kämpft es, wie mehr oder weniger ganz Afrika, mit massiver Armut und Arbeitslosigkeit. Mit einem Kapitalismus, der Lebensformen zerstört und viele Menschen in fahrlässiger Weise sich selbst überlässt. Zugleich aber zieht das Land auch viele Intellektuelle an. Sprich, Südafrika ist wie ein Hexenkessel, in dem alles in multipler Ausführung vorhanden ist.
So it's like a cauldron. Everything here is counted in multiple forms.
Vermischung. Die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen. Vielleicht braucht es solche Begriffe, um dem gegenwärtigen Südafrika auf die Spur zu kommen. Auch wenn die Wunden der Apartheid, der Trennung nach Rassen durch die weißen Herrscher, noch immer zu spüren und zu sehen sind. Auch und allemal in Johannesburg. Wo die Mauern und Zäune um Häuser auffallend hoch sind und oft gekrönt von analogen und elektronischen Abwehrmechanismen. Martialischen Abwehrmechanismen mit klingenden Namen, wie etwa dem Herkules Cacti, der Einbrecher vom Überwinden einer Mauer abhalten soll.
Herkules Cacti bestand aus zylindrischen Segmenten, die wie bei einer Ananas ringsherum mit scharfen Stacheln und Widerhaken besetzt waren und offensichtlich aus Metall bestanden. Der Dauerhaftigkeit wegen waren sie jedoch ummantelt und saßen waagerecht auf langen Wellen, die auf der Mauerkrone befestigt waren. Raffiniert, gestanden wir einander ein, stießen ein Segment an und sahen zu, wie es sich auf der Welle drehte. Der Einbrecher, der hier drüber kommt, muss erst noch geboren werden.
Niemand beschreibt die Metropole Johannesburg dort, wo sie sich als Hochsicherheitstrakt geriert, so maliziös wie der Schriftsteller Ivan Vladislavic.
Ich vermute, jedem, der als Fremder in die Stadt kommt, dürfte sofort auffallen, wie besessen wir von Sicherheit und dem Schutz unseres Eigentums sind. Und ich rede bewusst von Besessenheit. Denn mir scheint, diese Besessenheit ist nur zum Teil eine Reaktion auf reale Lebensbedingungen, zum Teil aber auch Ausdruck einer tiefer sitzenden Verunsicherung.
Ivan Vladislavic, der kroatische und irische Vorfahren hat, lebt schon lange in Johannesburg. Viele Jahre bewohnte er ein Haus in Kensington, einem Stadtteil, der bis vor kurzem Künstler und Kreative anzog. 2015 zog Ivan Vladislavic in die Nähe des Johannesburger Zoos, der mit seiner tropischen Vegetation und ausnehmend gepflegten Grünanlagen zum Spazierengehen einlädt. Die Stadt, mit 6 Millionen Bäumen überraschend grün und sich auf dramatisch anmutende Weise inmitten einer hügeligen Landschaft ausbreitend, ist nicht nur Gegenstand seiner Bücher, oft spielt sie darin gar die Hauptrolle.
Johannesburg ist eine Grenzstadt. Ein Ort, an dem Grenzen beständig in Frage gestellt werden. Territorien müssen verteidigt werden, sonst gehen sie verloren. Für mich ist Johannesburg eine endlose Quelle der Faszination, aber auch der Irritation. Es ist auf ihre Weise eine komplizierte Stadt. Das macht sie für einen Schriftsteller natürlich auch interessant. Nichts hier versteht sich von selbst. Ich kam vor rund 40 Jahren als Student hierher, aus Pretoria, wo ich aufgewachsen bin. Seitdem hat sich so viel verändert. Manchmal kommt es mir so vor, als spiegelten sich im Wandel von Johannesburg die Veränderungen, die sowohl ich als auch die Gesellschaft durchlaufen haben.
Tatsächlich gilt Vladislavic, dessen scharfe Intellektualität im persönlichen Gespräch etwas Melancholisches ausstrahlt, nicht nur als begnadeter Stilist. Er gilt auch als begnadeter Chronist des südafrikanischen Übergangs von der Apartheid in die Ära der Postapartheid. Sein Essayband Johannesburg, Insel aus Zufall, beleuchtet in 138 Prosa-Miniaturen die sinistren Grauzonen einer Gesellschaft, die aus dem Schatten der Rassentrennung heraustritt.
Die ersten schwarzen Mieter zogen ein. Ungefähr zu dieser Zeit tauchten auch die ersten Aufkleber mit dem Slogan der Kampagne gegen Kriminalität »Ich begehe keine Verbrechen« auf der Glastür auf. Entweder ein Appell an das Gewissen möglicher Einbrecher oder ein Versuch der neuen Mieter, den Nachbarn ihre Angst zu nehmen.
Denn rasch führte die damalige eklatante Armut der Schwarzen, noch heute ist Südafrika das Land mit den weltweit größten Einkommensunterschieden zwischen Schwarz und Weiß, zu einem rasanten Anstieg der Kriminalität. Die Ängste der weißen Minderheit wiederum führten zu einem Boom des privaten Sicherheitssektors.
Ich bewache Ihr Auto für ein kleines Entgelt. Belästigt Sie der Wachmann, rufen Sie die umseitige Telefonnummer an. Dieser Wachmann wurde auf Vertrauenswürdigkeit und Sicherheit geprüft.
Vladislavic liebt es indirekt, mit Bildern und Metaphern, von der schwierigen Suche nach einem neuen Modus des Zusammenlebens zu erzählen. Er selbst wurde in eine weiße, konservative Familie hineingeboren. Erst während des Studiums an der Johannesburger Witwatersrand Rand University wird Ivan Vladislavic zu einem scharfen Gegner des Apartheid-Regimes. Das Ende der Rassentrennung begrüßt er und beobachtet skeptisch, was folgt. Die Verkündung eines neuen Südafrika, das vor allem den Schwarzen Gerechtigkeit, Gleichheit und ökonomische Teilhabe verspricht. Der Traum einer Regenbogennation, in der die verschiedenen Ethnien und Kulturen friedlich zusammenleben sollen.
The New South Africa, the term, belongs very much to the early years of the transition.
Die Idee eines neuen Südafrika war Teil der frühen Jahre des Übergangs in die Freiheit. Es war eine optimistische Idee, eine Art Wunscherfüllung. Die Vorstellung einer neuen Gesellschaft, einer neuen und besseren Version unserer selbst, unseres Lebens. Gleiches gilt für den Begriff der Regenbogennation. Er sollte die Ungleichheit in ein warmes, einlullendes Licht tauchen.
Die Ironie ist unüberhörbar, auch in seinen Büchern. In dem Roman Exploded View Johannesburg, der um die Jahrtausendwende spielt, folgt Wladyslawitsch vier männlichen Protagonisten auf ihren Wegen durch die chaotische und an den Rändern immer weiter ausfransende Stadt. Zu ihnen gehört Butlander, ein Statistiker, der für die neue Volkszählung, 2001 fand tatsächlich eine statt, die Fragebögen überarbeiten soll.
Die 1996 bei der Volkszählung verwendeten, der ersten nicht-rassischen Auszählung der Köpfe in der Geschichte des Landes, hatten die halbe Bevölkerung völlig überfordert. Um sicherzustellen, dass die neuen Versionen jedermann verständlich waren, hatten die Verfasser eine Gruppe zu befragender Personen gewonnen. Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund. Sie bemühten sich, die alten Kategorien Rasse und Bevölkerungsgruppe zu vermeiden. Und aus jeder Einkommensschicht, auch den Begriffen reich und arm, gingen sie aus dem Weg, wie es in der Anleitung hieß.
Der Roman erzählt von Gated Communities mit Villen im toskanischen Stil und von alten und neuen Townships für Schwarze, die verfallen, kaum dass sie errichtet worden sind.
Beim Blick auf die sauber ausgezeichneten Häuserblöcke auf dem Papier, auf die Straßennamen, die Gemeinschaftseinrichtungen, die ewig gleichen Bäume in ihren Ausstechförmchen, hatte man sich eingeredet, dass es dort recht angenehm sein musste. Und dann kam man dahin und fand Reihen unmöglich kleiner Häuser. Kein Blatt war zu sehen, Staub überall.
Auch Wladyslawitschs Roman Double Negative belichtet die dunklen Ränder einer Nation, die sich 1994 anschickte, sich neu zu erfinden. Im Mittelpunkt steht ein Fotograf.
Das Ende der Apartheid brachte mich ziemlich aus der Spur, wie ich zugeben muss. Auf einmal redeten die Südafrikaner miteinander. Verblüfft sah die Welt zu, wie diese ehemaligen Feinde sich zusammensetzten und der Zukunft eine andere Form herbeiredeten. Nachdem ich mich ein Jahrzehnt lang vorsätzlich ausgeschlossen hatte, kam ich mir nun ausgestoßen vor.
Der Roman, inspiriert von den ikonischen Bildern, die Südafrikas berühmtester Fotograf David Goldblatt in Johannesburg aufgenommen hat, geht von der Fotografie als Metapher aus und kreist um grundsätzliche Fragen. Von welchen Bildern und Vorstellungen ist unsere Wahrnehmung, unsere Geschichte, unsere Identität geprägt? Wie kann die Kunst davon erzählen? Und inwieweit sind diese Geschichten nicht immer Fiktionen? Also Erfindungen oder gar Fälschungen.
Dabei logen die Leute noch nicht einmal. Sie erfanden einfach nur. Vielleicht musste die Last der Vergangenheit verringert werden, wenn die zarten Mauern des neuen Südafrika nicht zusammenbrechen sollten. Wie viel Vergangenheit kann die Gegenwart vertragen?
Bereits 2010 stellte Wladyslawitsch diese Frage in Double Negative. Rückblickend ist sie prophetisch. Denn im Jahr 2018, im April verstarb mit Winnie Mandela eine weitere Ikone des südafrikanischen Befreiungskampfes, steht das Land offenbar erneut an einer Zeitenwende.
In recent times, I think the whole idea of the post-apartheid society has been drawn into question.
Seit einiger Zeit wird das Konzept der Post-Apartheid-Nation in Frage gestellt. Viele Leute bezweifeln das Post darin. Sie sagen, in Wirklichkeit leben wir noch immer unter den damaligen Bedingungen. Tatsächlich sind wir noch immer mit so vielen Problemen konfrontiert, mit Armut, Ungleichheit, mangelnder Bildung, mangelndem Wohnraum und massiver Arbeitslosigkeit.
Die Großregion Johannesburg, die zur wohlhabenden Provinz Gauteng gehört, verfügt zwar statistisch über die landesweit höchsten Durchschnittseinkommen, noch immer aber lebt rund ein Drittel der Stadtbevölkerung in sogenannten informellen Wohnsiedlungen, in ärmlichen Hütten ohne Wasser und Strom in den Townships und Slums. Manche dieser Slums grenzen nahtlos an reiche, vorwiegend weiße Viertel. Und auch wenn inzwischen immer mehr weiße Südafrikaner verarmen, noch ist die Armut, so Ivan Vladislavic, eine Frage der Hautfarbe.
Diese Probleme sind noch immer ein Rassenproblem, denn sie betreffen noch immer vorwiegend die schwarze Bevölkerung.
Der Wunsch, sich abzuschotten, ist deshalb noch immer bei vielen Menschen ungebrochen, auch 2018. Und doch, hinter zahlreichen Mauern in Johannesburg entsteht Neues. Soweto etwa, wo das Hector Peterson Museum noch heute eindringlich an die blutigen Anfänge der Anti-Apartheid-Bewegung erinnert, erblüht in unverhofftem Glanz. In den Shopping-Malls im reichen Sandton trifft man Menschen in allen Hauttönen zwischen Schwarz und Weiß. Frauen im Minirock sitzen neben gänzlich verschleierten Kapmalayinnen. An der Grenze zum nahegelegenen Stadtteil Melville beherbergen einst verlassene Hinterhofareale nun beliebte Künstlerwerkstätten und Cafés, etwa das Stanley 44, wo man auf filigranen Eisenstühlen kalorienschwere Waffeln verzehren kann.
Johannesburg ist auf der einen Seite eine unglaublich spannende Stadt, in der sehr viel passiert und die sich immer wieder neu erfindet. Und es ist eine afrikanische Stadt. Im Gegensatz zu Kapstadt, eine Stadt, die irgendwie dem Kontinent doch den Rücken zudreht und sehr europäisch ist, findet man hier eigentlich den ganzen Kontinent.
Indra Wusso, Literaturvermittlerin und Gründerin der Sylt Foundation, die zwischen der Kunst aus Europa und Afrika eine Brücke schlägt, lebt im Stadtteil Melville. Die Gegend, im 19. Jahrhundert noch ein grünes Ausflugsziel der Goldsucher, gilt heute als hippes Vorzeigeviertel Johannesburgs. Das Leben dort, Achille Mbembe übertreibt nicht, mutet tatsächlich kalifornisch an. Wusso, die als Herausgeberin der Reihe Afrika Wunderhorn Romane und Erzählungen afrikanischer Autoren vorstellt, ist sich dennoch sehr wohl der enormen Probleme bewusst, mit denen die Menschen und die südafrikanische Literatur auch 24 Jahre nach dem Ende der Apartheid konfrontiert sind.
Es geht erstmal darum, dass es in diesem Land natürlich sehr unterschiedliche Gruppen, Gruppierungen, Traditionen, Kulturen gegeben hat und die natürlich, das war ja Teil der Apartheid, immer sehr getrennt gehalten wurden. Und was man sich selber am Anfang gar nicht so erklärt hat, ist, wie eigentlich diese Trennung funktioniert hat und wie diese Trennung eigentlich dazu führt, dass sich auch im weiteren Entwicklung die Menschen nicht mehr füreinander interessieren außerhalb ihrer Gruppen.
Erschwerend kommt hinzu, wie viele Bereiche des öffentlichen Lebens und der Kulturbranche ist auch der Literaturbetrieb noch immer mehr oder weniger in der Hand Weißer.
Die meisten Leser sind weiß, natürlich die meisten Verlage. Und das zu verändern, dauert natürlich eine Zeit. Und natürlich ist das Problem auch, dass einfach eine Lesekultur auch erstmal entwickelt werden muss. Wenn man zum Beispiel in so ein typisches Township-Haus geht, da leben dann 10 Leute zusammen. Wie viel Freiraum hat man, um sich mit einem Buch in die Ecke zu setzen und zu lesen? Oder wie ein Freund von mir, Sandile Ngidi, ein Autor, sagte, Black Reading is a myth. Das gibt es halt einfach noch nicht.
Aber es gibt das Abantu-Festival in Soweto. Seit 2016 richtet es sich an ein gezielt schwarzes Publikum, in dem es bewusst nur schwarze Autoren und Autorinnen einlädt. Wie viele andere war auch Indra Wusso sich seinerzeit unsicher, ob das ein Fortschritt oder ein Rückschritt ist.
Als ich dann bei einer dieser ersten Veranstaltungen dort war und wirklich eine der wenigen weißen Zuhörer war, habe ich festgestellt, dass die Diskussionen komplett andere waren als mit weißen Autoren zusammen auf dem Podium. Und da ist mir dann doch klar geworden, dass dieser Zwischenschritt vielleicht auch wichtig ist.
Also doch eher Trennung als Durchmischung? Ja, findet zumindest der in Kapstadt lebende Schriftsteller Imran Kovadia.
Was der hiesigen Literatur fehlt, ist der Sinn für die Vielfalt des Landes. Nur wenige Romane überzeugen durch Figuren aller Hautfarben. Schwarze, Weiße, Inder, Farbige. Der Markt ist noch immer segregiert.
Imran Kovadia, der an der University of Cape Town Creative Writing lehrt, kennt den Hang zur Abgrenzung. Er kam in Durban zur Welt und stammt von indischen Vorfahren ab, die bereits vor Gandhi nach Südafrika emigrierten. Und glaubt man neuesten linguistischen Untersuchungen, so bleiben vor allem die Inder wieder am liebsten unter sich.
Raj Mestri, ein Linguist an der University of Cape Town, hat untersucht, wie sich der Akzent von Südafrikanern nach 1990 verändert hat. Das Material spricht Bände, denn es gibt Aufschluss über die unbewusst vollzogene Identifikation mit dem Land. Tatsächlich klingt das Afrikaans und das Englisch weißer Südafrikaner heute viel stärker nach mittelatlantischem Akzent, also amerikanischer bzw. englischer als noch vor 15 Jahren. Schwarze Südafrikaner wiederum sprechen heute mit dem Akzent, der 10 Jahre zuvor den weißen Südafrikanern zu eigen war. Einzig der Akzent der indischstämmigen Südafrikaner ist unverändert, was bedeutet, diese Community blieb mehr oder weniger unter sich. Das aber hätte man nach 1990 nicht erwartet.
Imran Kovadias Romane spielen meist in Durban und handeln von der psychosozialen Verfasstheit der dort zu großen Teilen ansässigen indischen Community Südafrikas. Inder, in Südafrika zählt man sie zu den Asiaten, bilden rund 2,5% der Gesamtbevölkerung. Während der Apartheid kämpften sie Seite an Seite mit den Schwarzen für Freiheit und Gerechtigkeit. Auch Kovadias Eltern, sie sind zu Besuch, die Mutter öffnet das Gartentor und bereitet einen indischen Tee, waren aktiv involviert.
Unser Haus war immer voller Leute. Aber da war auch immer die Polizei mit im Spiel. Und eine Art Angst. Aber wir lebten in einer intakten Gemeinschaft, was uns eine seltsame, vielleicht illusorische Sicherheit verlieh, dass wir einander trauen konnten. Und wir dachten damals, dass mit der Demokratie viele der offensichtlichen Probleme um uns gelöst wären.
Gelöst wären. Doch die indischstämmige Community fühlte sich nach dem Ende der Apartheid im Stich gelassen. Von Teilhabe und Gleichberechtigung war plötzlich nicht mehr die Rede. Imran Kovadias Romane oszillieren deshalb zwischen Aufbruch und Resignation. In Vermessenes Land zieht er ein Resümee jener Zeit, in der das Land neu justiert, neu vermessen wurde. Der Roman setzt im Jahr 1970 ein. Damals führte Südafrika das metrische System ein.
Die Maßeinheiten änderten sich und mit ihnen die Welt. Es gab keine Inches mehr und keine Yards. Aus den Fächern der Kassenschubladen wurden keine Pfundscheine mehr gezogen. Die Entfernungen auf den Straßenschildern waren nicht länger in Meilen angegeben. Die Pints und Gallonen des britischen Maßsystems existierten nicht mehr. Stattdessen gab es das Dezimalsystem, bei dem Division und Multiplikation so viel einfacher waren und das in bestehenden Vereinbarungen nun die Fehler entlarvte.
Der Roman umfasst eine Spanne von 40 Jahren. Die Handlung spielt allerdings nur an 10 Tagen. Im Mittelpunkt steht eine Gruppe von Menschen, die allesamt für eine bessere Welt jenseits des von Hass erfüllten Rassendenkens kämpfen. Da ist etwa Neil Hunter, ein weißer Anti-Apartheid-Aktivist, der eine freie Universität für Schwarze betreibt und unter ständiger Beobachtung steht.
Es war Routine geworden. Du bekamst mit, dass eine Razzia bevorstand. Du legtest die Türkette vor. Wenn es spät und er nicht im Internat war, schicktest du deinen Sohn ins Bett oder batst telefonisch einen Freund, er solle ihn abholen. Du überprüftest Pässe, Führerscheine, den Benzinstand im Auto und wie viel Geld sich im Handschuhfach befand, obwohl es nahezu undenkbar war, dass du das Land verlassen würdest.
Da ist auch Yash, ein frisch verheirateter schwarzer Gitarrist, der trotz seiner Hautfarbe auf eine Chance als Musiker hofft. Victor Molloy, ein junger Schauspieler, fürchtet die Verhaftung, da ihm seine Ausweispapiere gestohlen worden sind. 1973 war das noch Grund genug, um als Farbiger ins Gefängnis zu kommen. 6 Jahre später, 1979, träumt ein Freund seines Cousins bereits von einer Gesellschaft jenseits der Hautfarbe.
Wir müssen nach einer völlig neuen Art des Lebens und Denkens streben. Sonst tauschen Schwarze und Weiße bestenfalls die Rollen. Die Unterdrückten von heute werden die Unterdrücker von morgen. Die Schwarzen als Unterdrücker. Was wäre das für eine Veränderung?
Der Roman »Vermessenes Land« endet 2010. Ein siegestrunkenes Südafrika trägt den World Cup aus.
I'm so glad, I'm glad to have many friends, black and white, Indians and colors, national, international.
Selbst so einfache Fragen wie die Diskriminierung am Arbeitsplatz sind unlösbar in Südafrika. Jeder sieht prinzipiell immer nur die eigene Rasse. Aus weißer Sicht gibt es keine Diskriminierung am Arbeitsplatz. Aus schwarzer Sicht ist alles Diskriminierung.
I'm proud, proud to be an African. African like you.
Bereits 1995 kann die indische Mittelschicht stolz auf einen enormen wirtschaftlichen Aufstieg zurückblicken. Doch das Geld schützt sie nicht vor der Diskriminierung. Als Yashs Sohn mit seinem Onkel in einem Luxushotel in Johannesburg logiert, folgen ihnen die Augen der mehrheitlich weißen Gäste.
Du wusstest, dass der Mann, wie die anderen an der Bar, vier Inder gezählt hatte, deren Anwesenheit ihnen wie eine Grete im Hals steckte. Sich schwor, das Niveau des Hotels, für das er eine beträchtliche Summe berappt hatte, dürfe nicht vor die Hunde gehen.
Wenige Jahre später, als die Wahrheits- und Versöhnungskommission die Verbrechen der Apartheid aufarbeitet, stilisieren sich viele der weißen Täter zu Opfern.
Jeder wollte beichten, aber nichts gestehen. Die Sünden, an die sie sich kurz vor dem Ende der Welt erinnerten, waren eher allgemeiner als spezieller Art. Nicht einmal, wie spät es war, konnten sie sagen.
Imran Kovadias Roman »Vermessenes Land« kreist nicht zuletzt um die Frage, wie sieht das aus, ein Land im Umbruch? Was wird aus Hoffnungen und Träumen? Vor allem aber, wer entscheidet, was fortan richtig ist? Was falsch ist.
I've also asked, how useful is the framework of a nation to think about people?
Ich habe mich auch gefragt, wie sinnvoll ist das Konzept der Nation, um über das Zusammenleben nachzudenken. Wir alle hegen die großzügige Vorstellung, dass es der Natur des Menschen entspricht, sich mit anderen zu verbinden. Aber ich bezweifle das. Vor allem im Fall von Ländern, die arm sind, voller Widersprüche und voller Probleme.
Es ist immer noch eine kleine Gruppe von Menschen, die das Land kontrolliert. Vorher waren es Weiße, nun sind die meisten von ihnen eben Schwarze.
So empfindet es etwa die Ärztin Nafisa in Imran Kovadias Roman »Gezeitenwechsel«. Nach der Ermordung ihres Mannes, der einen afrikanischen Stamm des AIDS-Virus erforscht hatte, findet sie sich nicht mehr zurecht in einem Land, das alles zu vertuschen sucht, was am Lack des neuen Südafrikas kratzen könnte. Auch die AIDS-Erkrankung. Kovadias Vater war ein bekannter AIDS-Forscher. Und der Roman spielt in der Amtszeit von Südafrikas Präsident Thabo Mbeki, dem Nachfolger von Nelson Mandela. Mbeki leugnete den Zusammenhang zwischen einer HIV-Infektion und AIDS und empfahl statt lebensrettender Medikamente Knoblauch.
Laut einer Harvard-Studie starben damals rund 330.000 Menschen. Vermutlich steckten sich aber noch viel mehr Menschen an, ca. 2 oder 3 Millionen. Es handelt sich deshalb um das größte Verbrechen in der Geschichte Südafrikas seit dem Ende der Apartheid. Und doch gedenken wir dieser Zeit sowie ihrer Folgen noch immer nicht, bis heute.
Schuld daran war seinerzeit, so Kovadia, nicht zuletzt ein afrikanischer Nationalismus, der mit Thabo Mbekis Amtsenthebung im Jahr 2008 obsolet geworden schien. Denn noch immer sei eine Debatte auch über die dunklen Seiten des langen Kampfes um Freiheit kaum möglich. Alle, die sich beispielsweise nach Winnie Mandelas Tod kritisch zu ihrer Person äußerten, wurden in den sozialen Medien mit bösartigen Kommentaren bedacht.
Man hat sie so heftig angegriffen, weil noch immer eine Form des afrikanischen Nationalismus dominiert, der sich der Meinungsfreiheit und vor allem einer ungeschönten Diskussion über die eigene Radikalität verweigert, die mit Gewalt und Korruption einhergeht. Selbst Auseinandersetzungen innerhalb des ANC werden mit Mord und Totschlag gelöst.
Tatsächlich ging und geht ein tiefer Riss durch den ANC. Ewig Gestrige und Reformwillige bekämpfen sich seit langem. Ex-Präsident Jacob Zuma brachte das Land mit horrenden Korruptionsskandalen an den Rand des wirtschaftlichen Abgrunds. Zugleich erblühte unter ihm ein neues Stammesdenken. Ethnisch grundierter Hass wurde erneut salonfähig. Alle Hoffnungen, auch die der ebenfalls in Kapstadt lebenden Lyrikerin Enki Kroch, liegen daher auf dem im Februar 2018 frisch gewählten Präsidenten Cyril Ramaphosa.
If this current president does not manage to make radical, and I mean,
wenn er keinen radikalen, ich meine einen wirklich radikalen Wandel schafft, könnten wir vor einem Aufstand stehen.
I think we're in for a revolution.
Kroch gilt als maßgebliche Stimme des befreiten Südafrika. Noch in ihrem gemütlichen Zuhause im Stadtviertel Oraniesicht, steil geht es hier den Hügel hinauf, der majestätische Tafelberg rückt immer näher, strahlt sie eine stets wachsame Energie aus. 1952 kommt Kroch in Kronstadt als Tochter weißer Buren zur Welt. Mit 18 Jahren verfasst sie ihr erstes Gedicht gegen die Apartheid.
Give me a land.
Gib mir ein Land,
where black and white hand in hand,
in dem Schwarz und Weiß Hand in Hand,
can bring peace and love,
Frieden und Liebe bringen,
to my beautiful land,
meinem herrlichen Land.
This could be the start of a new way, and let me be broken and hurting, process my healing.
Nachdem 1994 das Unvorstellbare geschehen ist und Südafrika die Apartheid abgeschafft hat, berichtet Enki Kroch als Journalistin über die Arbeit der 1996 von Nelson Mandela eingesetzten Wahrheits- und Versöhnungskommission. Diese soll die Verbrechen der Apartheid aufklären. Erstmals übersetzt man im Rahmen der Anhörungen aus allen Sprachen des Landes. Kroch hält die unfassbare Grausamkeit der Täter und das ebenso unfassbare Leid der Opfer in einem berührenden Buch fest, das 1998 erscheint und alsbald zu einem Meilenstein der südafrikanischen Literatur wird. Country of My Skull.
The testimonies of black people given in indigenous languages and then translated.
Die Zeugenaussagen der schwarzen Bevölkerung, die ihre eigene Sprache sprachen, veränderten einen völlig. Wer wie ich mit einem stark europäischen Blick aufgewachsen war, fühlte sich plötzlich unwohl. Spürte, man kann trotz aller Reibungen nicht ohne Schwarze, ohne ihr Bewusstsein schwarz zu sein leben. Ich romantisiere die schwarze Haut nicht. Nein, dieses Schwarzsein ist das äußerste Gegenteil zur Apartheid, zur Absonderung. Das müssen wir verstehen.
And it just remains a lesson.
Cynthia Ngevu. Diese sogenannte Versöhnung, wenn ich es recht verstehe. Wenn es bedeutet, dieser Täter, dieser Mann, der Christopher Pete getötet hat, wenn es bedeutet, er wird wieder ein Mensch, dieser Mann. Damit wir alle unsere Menschlichkeit zurückbekommen. Dann stimme ich zu. Dann unterstütze ich das Ganze.
Viele weiße Südafrikaner begreifen erst mit Hilfe des Buches Country of My Skull, was die von Nelson Mandela angestrebte Politik der Versöhnung meinen könnte. Krochs eigenes Werk kreist fortan um Vergebung und Gerechtigkeit, um Wahrheit und Erinnerung. 2003 rekapituliert sie in Change of Tongue die ersten 10 Jahre der südafrikanischen Demokratie. 2009 folgt Begging to be Black. Kroch, als Weiße nunmehr Teil der entmachteten Minderheit in einem schon immer mehrheitlich schwarzen Land, fragt sich, Kann man als Weiße schwarz werden?
My father could speak Sesotho, one of the indigenous languages. And I remember always being envious.
Mein Vater sprach Sesotho, eine der einheimischen Sprachen. Er scherzte mit Schwarzen und sie witzelten mit ihm. Sie akzeptierten ihn. Darum habe ich ihn stets beneidet und mir immer gewünscht, in diesem Land mit der gleichen Form der Akzeptanz zu leben. Land. Auf Befehl meiner Ahnen wurdest du besetzt. Hätte ich Sprache, so könnte ich schreiben. Denn du warst Land, mein Land. Doch mich wolltest du nie. Wie groß auch mein Bemühen, mich hinzulegen zum rauschenden blauen Eukalyptus, zum Vieh, das seine Hörner senkt gen Dipfelei, das trinkt, die zitternden Wangen gekräuselt zu seidigen Troddeln, zum tropfenden Harz, zu Akazien, die abgeglitten sind ins Leere. Mich wolltest du nie. Mich konntest du nie ertragen. Immer wieder hast du mich abgeschüttelt. Du hast mich hinausgerollt aus dem Land. Langsam wurde ich namenlos in meinem Mund.
Yet here we are, trapped by all these insincerities.
Noch eine Frage treibt Kroch nämlich seit damals um. Wie kann sie, die hauptsächlich auf Afrikaans schreibt, weiterhin in dieser Sprache schreiben, die während der Apartheid als Sprache der weißen Täter und als Instrument der Unterwerfung galt?
Sprachlos stehe ich da. Woher werden nun Worte kommen? Für uns, die Täter, die Unschlüssigen, die wir krank und zitternd hängen an dieser lautlosen Leere einer Burenvergangenheit. Was soll man sagen?
I'm not entirely convinced that Afrikaans is liberated or freed.
Ich bin mir nicht sicher, ob das Afrikaans wirklich befreit oder unschuldig geworden ist. Oder ob es eine harmlose Sprache geworden ist. Die Mehrheit der Afrikaans-Sprechenden ist voller Wut. Sie sind nicht weiß und haben nicht vergessen, dass sie nicht anerkannt worden sind. Weder ihre Körper noch ihre Sprache, ihre Art zu sprechen, ihre Geschichten, ihre Gedichte. Ich kann in keiner anderen Sprache schreiben. Gedichte jedenfalls nur in der Sprache meines Gewissens. Und das ist Afrikaans.
In the tongue of my conscience. And that is in Afrikaans.
In ihrem Lyrikband Körper beraubt, der 2015 auf Deutsch erschienen ist, kehrt Anki Kroch deshalb noch einmal zurück zu den missachteten und misshandelten Körpern der Schwarzen. Sie verleiht ihnen Stimme, erinnert an die Gräuel, die unter der Apartheid begangen worden sind.
Ich stand in der Küche. Sie zerrten Sunnyboy an den Beinen. Gruben Grube. Traten sein Hirn rein. Mit Stiefeln. Das Letzte, was ich sah, Barnard, dessen Gewehr auf mich zielt.
Erneut verleiht sie diesem Leid den Platz, der ihm im kollektiven Gedächtnis des Landes gebührt. Mit einem Gestus des zornigen Aufbegehrens und einer Empörung voller Humanität.
So viel Schmerz für die Wahrheit, so viel Zerstörung, so wenig blieb zum Überleben. Wohin gehen wir von hier?
Denn noch immer sind, so Kroch, die Hoffnungen vieler Schwarzer auf ein vereintes und gerechtes Südafrika unerfüllt.
I think Mandela hoped that by forgiving and through forgiveness and reconciliation.
Mandela hatte gehofft, dass sich die weiße Bevölkerung durch den Prozess der Vergebung und Versöhnung ändern und bereit sein würde, zu teilen, ein neues Land aufzubauen. Doch die Weißen begriffen es nicht. Es war seltsam für sie, verstanden zu werden und Vergebung zu erhalten, dass die Menschen sich sogar versöhnen wollten. Wir dachten also, okay, prima, jetzt kann es weitergehen. Zu spät wurde uns klar, diese Menschen wollten wirklich eine Veränderung. Das Neue kommt aber nicht nur vom ANC. Es muss von allen kommen, auch von den Weißen, den Privilegierten. Und daher rührt die Wut vieler Schwarzer. Sie haben den Weißen etwas gegeben, aber nichts dafür zurückerhalten. Wir sind zur Beute unseres Selbst geworden, gefangen in ethnischer Habgier und totalem Unvermögen zu Visionen. Es ist, als hätten wir keine Ahnung mehr, wie man leben soll, ohne gewalttätig und gepeinigt zu sein. brutal gegeneinander.
2013 veröffentlicht Kroch den Gedichtband Skinned, ein programmatischer Titel in einem Land, in dem die Hautfarbe noch immer eine eminente Rolle spielt, auch 24 Jahre nach dem Ende der Apartheid. Das macht Anki Kroch richtig wütend.
It's on the one hand a desperate acknowledgement that we don't get away from skin.
Auf der einen Seite drückt sich darin das verzweifelte Wissen aus, dass wir der Frage der Hautfarbe nicht entkommen, obwohl wir unter ihr doch alle gleich sind. Aber unsere Haut ist entscheidend. Seit kurzem hört man sogar auf Festivals Schwarze laut sagen, oh, da ist eine Weiße, sie nimmt mir den Atem, Hilfe, sie bedrängt mich. Oder man stellt allen Fragen, aber nicht der Weißen dort auf dem Podium. Ich sehe sie auch nicht. Also, die Haut dominiert alles. Das müssen wir offenbar anerkennen. Und anerkennen, dass das womöglich noch lange so bleibt. Denn die Apartheid basierte auf nichts anderem als der Hautfarbe.
On which the whole of apartheid rested.
Leise Erschöpfung, ja Resignation scheint zugleich aus diesen Worten zu sprechen. Aber das gilt, so empfindet es Anki Kroch, für viele weiße Schriftsteller in Südafrika.
Many white writers feel themselves against the wall. Because what you write, no one finds interesting anymore.
Viele weiße Autoren fühlen sich derzeit wie mit dem Rücken zur Wand. Das, was sie schreiben, interessiert niemanden mehr. Wir befinden uns noch immer in den früheren Enklaven. Worüber also schreiben? Viele der Autoren, die auf Englisch schreiben, haben sich dem Krimi zugewendet. Seit einiger Zeit übrigens auch viele Afrikaans-Autoren. Das Genre boomt. Niemand schreibt über das Jetzt, denn im Jetzt sind wir noch immer voneinander getrennt. Niemand schreibt über die Zukunft, denn von ihr haben wir keine Idee. Schreiben ist kompliziert in Südafrika.
Anyway, it's complicated to write in South Africa today.
That's why they say black is beautiful. That's why they say black is beautiful.
Vor allem die jüngere Generation der schwarzen Südafrikaner hat keine Lust mehr, wie noch ihre Eltern, auf bessere Zeiten zu warten, auf wirkliche Teilhabe und Chancengleichheit. Viele der Jüngeren, der Post-Apartheid-Kinder, schließen sich derzeit der Bewegung des Ex-Einzählers Julius Malema an, dem Führer der radikal-marxistischen Oppositionspartei Economic Freedom Fighters. Lauthals machen sie ihrem Ärger Luft, besetzen Universitäten, fordern freie Bildung für alle, mehr Präsenz im öffentlichen Leben. Sie wollen die Welt und ihr Leben aus ihrer eigenen Sicht, der Sicht von Schwarzen, erzählen und gestalten. Niemand verleiht ihnen derzeit besser Stimme als die junge Lyrikerin Koleka Putuma.
Im Klassenzimmer. Die Studenten wollen wissen, warum gibt es mehr Schwarze in Bars und Kirchen als in Museen und Gedenkstätten.
Sie legt die Finger in die Wunden der vermeintlich befreiten Nation und ihrer pro forma gleichberechtigten Bürger.
Apartheid. Fußnote. Ein Genozid, den man noch immer in den Townships vorfinden kann.
1993 kommt Koleka Putuma in Port Elizabeth zur Welt. Ein Jahr vor dem offiziellen Ende der Rassentrennung. Sie und ihresgleichen gelten deshalb als born free, als die Generation der in die Freiheit Geborenen. Doch Koleka Putumas Gedichte, die in der Tradition der Spoken Word Poetry stehen, sprechen eine andere Sprache. Messerscharf und klarsichtig seziert sie das offene Herz einer Nation, die das Trauma der Apartheid noch lange nicht überwunden hat.
Die Erinnerung an den Strandbesuch an jedem Abend vor Neujahr ist eine, die ich teile mit Cousins und fast allen, die aufwuchsen als Schwarze.
2016 veröffentlicht Koleka Putuma das Gedicht Water, das mit dem Penn South Africa Student Writing Prize prämiert wird.
Bei euch steht der Ozean für Surfbretter, Boote und Sonnenbäder und all die coolen Dinge, die ihr da tief unten treibt in euren Schwimmanzügen und Taucherbrillen. Aber wir kamen für unsere Taufe Wir kamen, um an die andere Welt zu rühren. Wir kamen, um uns zu waschen. Wir kamen, um unser Leben zu verbinden mit den Toten hier.
2017 erscheint Putumas Debüt Collective Amnesia. Wenige Monate später sind bereits knapp 3000 Exemplare verkauft. Solch ein Erfolg ist eine große Ausnahme in Südafrika, zumal für Lyrik. Noch immer ist Putuma auf Tour, wenn sie keine Theaterstücke inszeniert. Es ist deshalb aussichtslos, sie in Kapstadt zu erwischen. Dafür hat ihr Verleger Zeit.
It just captured a zeitgeist. It captured the feelings and the
Das Buch entspricht dem Zeitgeist. Es fängt die Gefühle und Ängste vieler Südafrikaner ein. Jung oder nicht so jung, schwarz oder weiß, hetero oder queer.
Nick Mulgrew, Jahrgang 1990 und wie Imran Kovadia in Durban zur Welt gekommen, ist der umtriebige Gründer von Uklanga Press, einem kleinen, aber exzellenten Lyrikverlag in Kapstadt. Dass Koleka Putuma dort eine literarische Heimat gefunden hat, war für beide ein Wagnis. Hier ein weißer Südafrikaner als Verleger, dort eine schwarze Autorin, die von Blackness schreibt, vom Frausein, vom Queersein.
Die Suche nach Identität beschäftigt derzeit viele. In Südafrika, wo Rasse, aber auch Geschlecht und Klasse Instrumente zur Unterdrückung von Menschen waren, fällt die Frage der Identität allerdings doppelt ins Gewicht. Es gibt also viel Innenschau und viel Kritik an der Gesellschaft, denn es geht um einen realistischen Blick auf die Lebensbedingungen der Menschen hier.
Wir haben nie zugestimmt. Und doch bittet man uns zum Essen mit dem Oppressor, um Vergebung zu servieren. Wie, wenn die einzigen Zutaten, die ich habe, Trauer sind und Zorn?
Ausgehend von eigenen Erfahrungen erkundet Koleka Putuma in ihren Gedichten die komplexe Schnittmenge zwischen dem Privaten und Politischen. Sie fragt, wo ist mein Platz als schwarze Frau in einem Land, in dem noch immer schwarze Kindermädchen weiße, privilegierte Kinder hüten und die eigenen womöglich vernachlässigen müssen.
Selbstmord. Nicht alle können es sich leisten, zu atmen, um zu leben.
Manche der Gedichte sind nur wenige Zeilen lang oder gar nur eine Fußnote. Andere sind verfasst in nummerierten Stanzen oder in Form einer Liste. Die drei Kapitel des Bandes kreisen um Erinnerung. Und damit zugleich um das Vergessen, das oftmals ein bewusstes Vergessen, ein Verschweigen ist. Die fast zärtlichen Kindheitsbilder etwa zu Auftakt des Bandes widerlegen das gängige Narrativ, dass Schwarzsein gleich Armsein bedeutet.
Ich stamme ab von einem Geschlecht der Multiplikation. Manna aus dem Himmel, zwei Fische mit fünf Leibern, Wasser, das zu Wein wird. Einem Geschlecht auch des Geliehenen und Laiens. Der Zucker des Nachbarn, ein offenes Gefäß ohne Schuldeintreiber.
Koleka Putuma benennt zugleich die Schattenseiten innerhalb der schwarzen Community. Sie schreibt über sexuellen Missbrauch, Südafrika ist eines der Länder mit der höchsten Vergewaltigungsrate weltweit, über familiären Missbrauch, über die grassierende Homophobie.
Memoiren einer versklavten und queeren Person. Ich möchte nicht sterben mit erhobenen Händen oder geöffneten Beinen.
Tatsächlich steht bei Putuma der eigene Körper im Mittelpunkt ihrer Lyrik. Bei ihr wird er zugleich zum Körper der Nation, die Familie zum Mikrokosmos des Landes. Eines Landes, das wie in Schockstarre scheint. Am Ende ihres Gedichtes Water heißt es: Another one
who looks like me. Noch jemand, der wie ich aussah, starb heute. Noch jemand, der wie ich aussah, wurde heute ermordet. Das sollte mal Gegenstand der Unterhaltung zu Tisch sein. Hinterher könnte man den bitteren Geschmack mit Amnesie abwaschen. Und geh schwimmen danach. Nur zum Spaß. Nur zum Spaß.
Bewusst bricht Koleka Putuma mit solchen Gedichten das kollektive Schweigen, die titelgebende Amnesie. und fordert alle, ob schwarz oder weiß, mit ihrer Dichtung dazu auf, die überholten nationalen Mythen einer Regenbogennation, eines neuen Südafrikas, endlich ad acta zu legen. Nick Mulgrew.
What it means to come of age or to become adults in a country in which the Rainbow Nation idea has died.
Was bedeutet es, aufzuwachsen in einem Land, in dem die Idee der Regenbogennation gestorben ist? In dem mehr oder weniger alle Mythen tot sind, die uns, die wir quasi so alt sind wie dieses neue Südafrika, beruhigen sollten. Wie gelingt uns eine korrekte Entschädigung? Was können wir tun, damit dieses Land ein Ort der Gleichberechtigung wird? Und wie schaffen wir das in der Literatur? Wie wäre der Widerhall dieser Werte in der Poesie wie in der erzählenden Literatur?
Post-Memory, Nachgedächtnis, heißt der dritte und letzte Teil in Putumas Gedichtband Collective Amnesia. Niemand und nichts wird darin verschont. Weder die patriarchalische Überheblichkeit vermeintlicher Revolutionäre, noch die für viele Schwarze fragwürdige Liebe der Weißen zu dem als unantastbar geltenden Mandela. In 1994, ein Liebesgedicht, heißt es satirisch:
Ich wünsche mir jemanden, der mich anschaut und liebt. Wie Weiße Mandela anschauen und lieben. Ein Verehrer, der mir ein Robben Island in meinem Hinterhof errichtet und mich überzeugt, dass ich einen Garten habe und frische Luft, einen Regenbogen und Freiheit.
Viele Weiße hier sehen Mandela als eine Art Messias, aber auch als eine Art Ausrede, um Schwarzen zu sagen, vergesst eure Probleme. Sie benutzen Mandela, um ihnen einzuhämmern, alles ist vergeben, unser Land ist versöhnt, der Rassismus ist vorbei und eure Probleme sind jetzt eure Probleme. Ihr habt die Macht, warum nutzt ihr sie nicht? Schaut auf Mandela, schaut auf Mandela. Aber natürlich ist dieses Land nicht mit sich versöhnt.
Kale Kapotuma steht für eine Generation, die einfach nur Schluss sagt. Die sich, inspiriert von Black Lives Matter, endgültig abwendet von Mandelas einstiger Idee der Versöhnung. Die auf eine vielleicht notwendige und doch fragwürdige radikale Identitätspolitik setzt. Und die bereit ist, man denke nur an die Roads Must Fall-Bewegung, die seit 2015 die Köpfe weißer Lehrender fordert, den gesellschaftlichen Wandel notfalls auch mit Gewalt durchzusetzen. Gewalt, die Nelson Mandela stets abgelehnt hatte. In den Augen dieser Generation ist Kole Kapotuma schlichtweg Hype und ihr Gedichtband ein Fanal. Nick Mulgrew.
There's a lot of internalized racism in this country and it's a poison that I think a lot of young people have to get rid of.
Es gibt noch immer viel internalisierten Rassismus in diesem Land. Viele junge Leute müssen sich von diesem Gift befreien, Weiße wie Schwarze. Weiße wachsen hier auf mit dem ideologischen Gepäck von Generationen ihrer Vorfahren. Schwarze wiederum haben oftmals den lange gegen sie gehegten Hass verinnerlicht. Kolikas Buch aber zeigt uns, dass wir nun alle dabei sind, die Ideologien zu entlarven und zu hinterfragen, die unsere Vergangenheit so stark geprägt haben. Denn wenn wir nicht stark genug dafür sind, werden sie unsere Zukunft prägen.
Die Gräber sagen, lass mich raus. Die Erinnerungen sagen, vergiss mich nicht. Die Gräber sagen, es schmerzt noch immer. Die Skelette zeigen, wo.
Kole Kapotumas Gedichtband, so Nick Mulgrew, markiert eine veritable Zeitenwende.
Wir alle versuchen, der Wahrheit näher zu kommen, denn jemals zuvor. Indem wir die Handlungen bestimmter Menschen, auch die der Revolutionäre, nicht mehr per se entschuldigen, sondern als Kompromisse, was heißt als menschliches, fehleranfälliges Handeln betrachten. Mir scheint, das ist sehr gut für die Gesundung dieses Landes.
So steht Südafrika womöglich an einem paradoxen Scheideweg. Die Ikonen und Ideale, die einst den langen Weg in die Freiheit möglich machten, werden nun einer kritischen Revision unterzogen. Eben deshalb scheint endlich die ersehnte Versöhnung Wirklichkeit werden zu können. Verleger Nick Mulgrew ist vorsichtig optimistisch. Aber
it's a very long way to go.
Zwischen Elegie und Aufbruch, literarische Impressionen aus Südafrika. Ein Feature von Claudia Kramacek aus dem Jahr 2018. Es sprachen Heidrun Bartholomäus, Eva Krill und Max Volkert Martens. Ton Andreas Stoffels, Regie Klaus-Michael Klingsporn, Redaktion Jörg Plath.